Schönen guten Tag und willkommen bei Bitcoin im Turm, eurem Bitcoin-Podcast aus Ulm. In dieser Folge präsentieren wir euch Teil 2 unseres Interviews zum Thema Coin Selection. Simon und ich haben Merch aus Palo Alto interviewt. Er arbeitet bei Bitcoin und ist Moderator bei der Bitcoin Stack Exchange. Also, viel Spaß!
Batching vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil das Batching ist ja hauptsächlich ein Effizienzgewinn, wenn du an viele Leute gleichzeitig schicken willst, weil du dann eine kompaktere Transaktion bauen kannst. Du könntest jetzt schon solche Sachen machen wie mehrere Change-Outputs schicken. Wenn das eine populäre Heuristik bricht, ist das sicherlich verwirrend. Oder wenn du ich hatte vor kurzem was gehört über Pay-to-Endpoint. Da machst du eine Zahlung an einen anderen Teilnehmer, der mit dir kollaboriert, und der stellt selbst einen Input zur Verfügung für eine Transaktion, die an ihn geht. Das heißt, der Sender und der Empfänger tun zusammen Geld an den Empfänger schicken, und dadurch kannst du zum Beispiel auch solche Heuristiken wunderbar verwirren.
Da hätte ich eine Frage zu, und zwar, du hattest das in einem deiner Vorträge nochmal schon erwähnt. Das sind ja dann aber zwei unterschiedliche Transaktionen an und für sich, oder? Also das heißt, wenn jemand anders mir seinen Input zur Verfügung stellt, wären das ja zwei Transaktionen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe eine Adresse und zwei Leute schicken, einer aus Palo Alto und einer hier aus Ulm, schicken an eine Adresse Geld, dann sind es ja zwei unterschiedliche Transaktionen, also dieses Prinzip Pay-to-Endpoint.
Nee, was ich meine ist, wir bauen zusammen eine einzige Transaktion, aber wir verwenden einen Input, den du hast, und einen Input, den ich habe. Also nehmen wir mal an, ich schulde dir 0,1 Bitcoin, und wir verwenden dieses Pay-to-Endpoint-Protokoll. Dann stellst du vielleicht einen weiteren UTXO zur Verfügung, der 0,5 Bitcoin hat, und wir schicken dir zusammen 0,6. Wir machen eine einzige Transaktion, in der dein Input und mein Input referenziert werden. Ich habe einen 0,1 Input und der geht an dich. Oder zum Beispiel, ich hab 0,5, du hast 0,5. Wir schicken dir 0,6 und mir 0,4. Aber dadurch, dass die Inputs von zwei verschiedenen Wallets kommen, stimmt eben diese Heuristik, dass alle Inputs von der gleichen Wallet kommen, nicht mehr. Das heißt, wenn vorher dein Cluster und mein Cluster getrennt war, würde Chain Analysis jetzt denken, hey, das ist alles eine Wallet. Und dann, wenn wir natürlich vollkommen getrennt agieren, später verwirren wir.
Es gibt aber keine Wallets, die sowas anbieten. Also ich könnte mir zum Beispiel ein Szenario vorstellen, bei uns im Meetup, am Ende zahlt man die Bier und wir sind ja alle zusammen, dass man quasi eine Wallet hat, die so ein Feature hat, wo man sagen kann, okay, wir bezahlen das Bier jetzt zusammen. Das heißt, jeder scannt sich am Anfang mal, dann wird eine Transaktion gemacht und alle 10 Bier werden auf einmal bezahlt, von 10 verschiedenen Wallets zum Beispiel. Das wäre ja eine super Möglichkeit, um da ein bisschen Verwirrung in diese Analysetechnik reinzubringen.
Das gibt es, glaube ich, zurzeit noch keine Wallets, die das voll unterstützen. Ich meine, Bitcoin Core hat teilweise Unterstützung jetzt dafür, und zwar verwendet man dafür etwas, das ist BIP 174, Partially Signed Bitcoin Transactions. Da arbeiten ein paar Bekannte von mir dran. Das ist im Grunde genommen eine Formalisierung dafür, wie man teilweise signierte Transaktionen austauschen kann. Man schickt jetzt also jeder Teilnehmer sagt, committet sich zu einem bestimmten Input, also ich möchte das Stück Bitcoin ausgeben, der möchte jenes Bitcoin-Stück ausgeben, und dann baut einer diese teilweise signierte Transaktion und gibt die dann weiter an die anderen Teilnehmer, und die kennen auch dieses BIP 174 Protokoll, können dann diese teilweise signierte Transaktion einlesen, sehen, warte mal, das Stück ist ja meins, also signiere ich hier, und dann gebe ich wiederum das weiter teilweise signierte, also die Transaktion weiter, und dann unterschreibt noch der dritte, und dann ist es fertig. Und dann kann man das eben einfach ans Bitcoin-Netzwerk zur Verfügung stellen, nachdem wir alle signiert haben, und dann also das ist zum Beispiel populär, wenn du verteilte Sicherheit hast. Wenn du zum Beispiel zwei Hardware-Wallets und eine mobile Wallet hast und wenn du ans große Geld rangehst, dann möchtest du das alle drei signieren, dann könntest du so ein Austauschformat verwenden, um Transaktionen zu bauen.
Legt dann jeder auch gleich den Change-Output für sich selbst fest, also das Wechselgeld?
Die Transaktion muss komplett festgelegt sein. Also die Inputs und Outputs sind schon definiert und nur die Signaturen fehlen noch.
Okay, also es wird vorher richtig festgelegt, der nimmt diesen Input, bezahlt den Output und bekommt das als Wechselgeld zurück, unterschreibt das, dann geht es zum nächsten und so weiter.
Ja, so, zeigen wir doch mal ein ganz konkretes Beispiel. Also wir hatten alle ein Bier, das kostet 4 €. Wir haben alle ein 5-Euro-Stück. Das heißt, wir bauen eine Transaktion mit diesen 3 Inputs von 5 € je und schicken 12 an die Kneipe und jedem von uns einen 1 € zurück. Ja, und dann hätten wir also diese unsignierte Transaktion, ist aber fertig gebaut. Ich signiere sie, gebe sie weiter, Simon signiert sie und der gibt sie dann an Pierre, du machst die dritte Signatur drunter und dann ist es eine voll signierte Transaktion, die gültig ist. Wir schicken sie ans Bitcoin-Netzwerk, sie wird irgendwann confirmed.
Genau. Und wir könnten da sogar das auch so bauen, dass wir das gar nicht an einen Empfänger senden. Wir könnten auch jeder seinen eigenen Empfänger quasi dann auch auswählen.
Auf jeden Fall, ja.
Da wir gerade bei Chain Analysis sind, du hast in einem, ich glaube, du hast es sogar in deiner Masterarbeit erwähnt, den Transaktionsgraphen. Mhm. Kannst du dazu was sagen? Was ist das?
Da bin ich, also privacy-mäßig würde ich mich nicht so als den Experten bezeichnen, aber ich habe so ein Bit paar Ideen. Generell, du kannst sehen, an welche Adresse Geld geschickt wurde mit Bitcoin. Wenn man ein bisschen tiefer geht, dann ist es tatsächlich einfach, dass festgelegt wurde, wie man signieren kann, um das Geld auszugeben später. Und die Adresse ist einfach nur eine bessere Verpackung, damit das auf den Austauschprotokollen leichter funktioniert. Aber jedenfalls dann, wenn man eben sich diese Transaktion anguckt, dann sieht man immer, welche Stücke Bitcoin wurden ausgegeben und an wen wurden die überschrieben. Und das bildet eben einen Directed Acyclic Graph, ein DAG. Und den kann man ablaufen, kann man dann einfach sehen, okay, die Adresse kommt ein paar Mal vor, gucken wir mal, wie die sonst involviert ist. Und so kann man dann anfangen zu clustern und zu überlegen, wer vielleicht was ist. Vielleicht, wenn ich zum Beispiel selbst als Kunde dann von einem Exchange Geld abhebe, dann weiß ich, aha, das Geld kam von diesem Exchange. Das heißt, die Inputs kommen wahrscheinlich alle von dem Exchange. Wie waren die sonst irgendwie verwendet worden, diese Adressen? Und dann kann man sich so eben ausrechnen, welche Akteure es so im Netzwerk gibt. Zum Glück, glaube ich, verliert sich das relativ schnell nach ein oder zwei Sprüngen vom Exchange weg, wissen die Firmen nicht mehr, wer die Individuen sind, die da agiert haben. Aber also ich finde, man muss das so im Blick behalten, aber das ist auch manchmal ein bisschen zu paranoid betrachtet. Ich glaube, dass wir da viel Fortschritte machen werden in den nächsten 1,5-2 Jahren, wenn wir Taproot bekommen und Schnorr. Ihr hattet ja Jonas Nick im Podcast vor einer Weile, der hat euch viel darüber erzählt, aber wenn eben eine große Zahl von Transaktionen total gleich aussehen vom Typ, das wird unglaublich helfen, auch wenn die unter der Haube ganz verschieden agieren.
Apropos gleiche Transaktionen, die gleich aussehen, und wir noch mal kurz auf die Privatsphäre zu sprechen kommen. Wir haben das auch schon mal in einem unserer Podcasts kurz erwähnt, und zwar eine sogenannte Dust Attack. Da du viel auf Bitcoin Exchange unterwegs bist, Stack Exchange, wird die Frage wahrscheinlich auch häufiger kommen. Kannst du dazu was sagen? Diese mysteriösen Zahlungseingänge.
Ja, das ist tatsächlich etwas, womit wir uns vor einer Weile beschäftigen mussten. Wir sind ja im Grunde genommen Business-to-Business-Anbieter. Wir helfen Großkunden, ihre Bitcoins zu verwalten, zu senden und zu empfangen. Und wenn dann so ein Dusting-Attack passiert, wo einfach irgendjemand ein bisschen Bitcoin oder Litecoin verwendet. In dem Fall war es jetzt Litecoin vor ein paar Wochen. Und in ganz, ganz kleinen Stücken an eine große Menge Adressen schickt, die vorher schon mal verwendet wurden, dann kann der damit Folgendes erreichen: Wenn dieses Geld später wieder, also diesen Staub, den er ausgestreut hat, wieder verwendet wird in anderen Transaktionen, dann kann er die Adressen, die vorher schon mal verwendet worden waren, in einer Transaktion jetzt mit einer neuen Transaktion wieder verbinden. Also wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wem eine bestimmte Adresse gehört, dann würde ich vielleicht da einen Minimalbetrag hinschicken. Und wenn der ausgegeben wird, dann weiß ich eben mehr über diese Adresse.
Aber inwieweit bringt einem das was? Denn wenn ich sehe, ich bekomme Geld zugeschickt, weiß nicht, wo das herkommt, dann nehme ich einen Input von mir mit diesem kleinen Betrag, sende den an eine Adresse und der Angreifer weiß vorher genauso viel wie vorher, weil das einfach eine komplett neue Adresse ist und er weiß nicht, dass die neue Adresse mir gehört, wenn ich mir das jetzt selbst zuschicke.
Ja klar, also wenn du das so auf dem Level von Aufmerksamkeit betrachtest, dann ist das vielleicht sogar einfach geschenktes Geld. Die meisten Leute oder viele Leute haben vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit, oder wenn das jetzt zum Beispiel eine Wallet trifft, die 800 Transaktionen am Tag macht, dann wird das einfach vielleicht ausgegeben, bevor überhaupt jemand drüber nachgedacht hat.
Okay, weil es nicht auffällt einfach.
Ja, es ist halt einfach irgendwie, irgendjemand hat uns einen Euro geschenkt.
Okay. Wir hatten jetzt gerade den Begriff Dusting-Attack von Dust. Wir kommen gleich, glaube ich, nochmal explizit drauf zu sprechen, aber vielleicht kannst du es schon mal umreißen. Es gibt ja den Begriff Dust häufig in Bitcoin, Bitcoin Core. Es gibt bestimmte Dust-Werte, das heißt, was vielleicht viele auch nicht wissen, es gibt einen Minimalbetrag, den ich in Bitcoin ausgeben kann. Also rein Bitcoin, Lightning jetzt mal außen vor. Das heißt, ich kann in Bitcoin nicht oder kann keinen einen Satoshi versenden, weil er unter dem Dust-Limit liegt. Aber es gibt, glaube ich, mehrere Dust-Limits auch, oder? Kannst du dazu mal was sagen?
Dust ist, wird verschieden verwendet von verschiedenen Leuten. Also es gibt ein ganz knallhartes Dust-Limit und das ist, im Moment kann man Transaktionen, die weniger als ein Satoshi pro Byte bezahlen, werden einfach nicht weitergegeben von anderen Nodes. Die sind valide, das heißt, wenn ein Bitcoin-Miner entscheidet, dass er die in den Block schreiben möchte, ist es kein Problem. Aber wenn man die einfach so an das offene Netzwerk gibt, dann werden die einfach überhaupt nicht weitergetragen und kommen nicht zu den Minern, werden nie bestätigt. Das heißt, das ist die Min-Relay-Fee, ein Satoshi pro Byte. Und da die Minimalgröße einer Transaktion ist gegeben durch einen Input und einen Output und den Transaktionsheader. Und im Moment sind die kleinsten Inputs irgendwie so, Native Secret Inputs sind irgendwie so um die 80 Byte oder sowas für Single Sig. Dann ein Output ist so ungefähr 32 Byte und der Header von der Transaktion 11. Dann hast du also irgendwie so 120 Bytes oder so, kleiner ist eine sinnvolle Transaktion nicht. Also du kannst noch besondere Sachen machen mit einem OP-Return, der dann nur ein, zwei Byte hat oder so. Aber eine normale Transaktion ist halt nicht unter 120 Byte oder so. Das heißt, du kannst unter 120 Byte kannst du schon mal gar nicht ausgeben.
Weil es einfach nicht sinnvoll wäre.
Ja, sorry, 120 Satoshi meine ich natürlich. 120 Satoshi sind, die verbrennst du einfach komplett, wenn du die verschicken möchtest.
Genau, weil einfach die Fee dann zu hoch wäre. Das ist dann das Problem.
Genau, die Minimaltransaktionsgebühr ist ja sowas um 120 dann. Wenn du also ein UTXO hast, das 120 Satoshi ist oder so, das wirst du nicht ausgeben können. Und jetzt gibt's noch ein weiteres Dust-Limit in Bitcoin Core. Bitcoin Core behandelt alle Outputs, die kleiner sind als dreimal die Minimal-Fee, als Dust und ignoriert sie einfach. Oder verbietet auch, sie zu erzeugen. Und dann gibt es noch einen dynamischen Dust-Begriff. Also Nämlich, wenn die Fees sehr hoch sind, kannst du ja kleinere Beträge nicht ausgeben im Moment. Und dann reden manche Leute auch in dem Fall von Dust. Also wenn zum Beispiel die Fee jetzt 1000 Satoshis pro Byte wäre, statt 1 Satoshi pro Byte, dann wären das halt 120.000 Satoshis, die du nicht mehr ausgeben kannst, statt 120. Und dann wäre eben alles darunter in deren Augen auch Dust. Aber das ist mehr so
weit. Ich denke, das, was du gerade beschreibst, ist ja, kann schon zu einem seriösen Problem auch für Bitcoin werden, wenn die Fee, also wenn einfach steigt, wie es vielleicht auch 2017 war, aber auch viel höher, dass einfach sehr viel Geld, das momentan noch nutzbar ist, plötzlich unnutzbar wird. Und wenn die Fees oben bleiben würden, wird da ja quasi dann Geld tatsächlich nicht verbrannt, aber zumindest aufs Abstellgleis gesetzt, auf das man nicht mehr zugreifen kann.
Genau, das ist dann einfach nicht mehr ausgebbar. Also nicht mehr ökonomisch ausgebbar. Ja.
Das heißt also, als Privatperson sollte man dann auch ein Interesse haben, nicht zu kleine UTXOs zu besitzen und dann im Zweifel noch rechtzeitig zu konsolidieren oder dann, wenn die Fees niedrig sind, zu konsolidieren, dass man dann auch darauf zugreifen kann, wenn mal Fees hoch sein sollten.
Ja, also wir empfehlen zum Beispiel unseren Kunden, wenn sie gerade viele solche Kleinstbeträge erhalten, dass sie regelmäßig Transaktionen bauen, die, sagen wir mal, 200 von diesen Inputs verwenden und einfach bei einem Satoshi Provider, also dieser Minimalfee, in den Mempool setzen. Und dann dauert das vielleicht halt auch mal eine Woche, bis diese Transaktion durchgeht. Aber was dann am Ende rausfällt, ist ein einzelnes Stück Bitcoin, das größer ist und das dann auch bei höheren Fees ausgebbar ist. Und so können sie eben mit den Minimalkosten, können sie viele kleine Stücke zusammenfassen. Das nennt man eine Konsolidierungstransaktion.
Gibt es Wallets, die das irgendwie monitoren und dann auch empfehlen oder so und sagen, hey, schau her, du solltest mal konsolidieren?
Ist mir im Privatnutzerbereich nicht bekannt, wobei das Problem da, glaube ich, auch gar nicht so häufig auftritt. Die einfachste Methode, wenn man denkt, dass das der Fall ist für einen, kann man sich einfach sein ganzes Geld selbst schicken mit Minimalfees, also eine Wallet verwenden, die die Fee erlaubt, selbst zu setzen. Und dann wartet man, also das Geld ist dann natürlich im Flug für eine Weile, aber zurzeit ist der Mempool relativ ruhig, da geht so eine Transaktion irgendwann mal in der Nacht oder am Wochenende spätestens durch.
Lass uns mal mehr Richtung Strategien gehen, die du empfiehlst und auch wie man es dann tatsächlich umsetzen kann. Also jetzt für den Privatanwender, also jetzt nicht Bitcoin oder irgendeine der großen Exchanges, das heißt Privatanwender, welche Strategie würdest du empfehlen oder welche Wallets würdest du im Zweifel auch empfehlen, wo ich da individuell was machen kann, beziehungsweise vielleicht auch einen Standardalgorithmus haben, mit dem man eigentlich schon sehr, sehr gut fährt.
Jetzt muss ich leider zugeben, dass ich schon lange nicht mehr genau geguckt habe, was so die mobilen oder Privatwallets machen. Electrum hatte einen recht brauchbaren Ansatz vor ein paar Jahren. Ich weiß, dass die Ergebnisse meiner Masterarbeit in Bitcoin.js implementiert wurden, was von vielen, also das ist eine JavaScript-Bitcoin-Bibliothek, die von vielen Wallets verwendet wird. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt aber nicht ganz sicher, was andere mobile Wallets so tun. Eine gute Strategie in meinen Augen ist, wenn man darauf Zugriff hat, man kann selbst aussuchen, seine Unspends, also welche Unspends man genau ausgibt. Das nennt sich Coin Control. Ich meine, dass zum Beispiel Electrum das erlaubt. Bitcoin Core tut es auf jeden Fall. Mit mobilen Wallets bin ich mir nicht ganz sicher. Ich selbst verwende Blockstream Green. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich weiß allerdings nicht, was für eine Coin Selection die verwenden.
Die haben aber kein Coin Control, die Green Wallet.
Ich glaube nicht, nein. Okay. Aber sie erlauben, also sie machen schon Replace by Fee und sie erlauben dir, deine Fee Rate selbst zu setzen. Sie haben außerdem 2FA. Mhm. Das sind in meinen Augen vielleicht auch wichtigere Feature für Endnutzer.
Okay. Und bezüglich auf den Algorithmus, den du vorgeschlagen hast, kannst du relativ einfach erklären, wie der funktioniert oder auf was der als Schwerpunkt nimmt und wie er die Selektion dann zustande kommt?
Mein Algorithmus nennt sich Branch and Bound und zwar tut er einfach alle möglichen Kombinationen zwischen den Inputs, die du zur Verfügung hast, also UTXOs, ausrechnen und dann verwendet er die, die mit der aktuellen Fee Rate die langfristig günstigste ist. Also bei hohen Fees selektiert er eher kleinere Inputsets, bei niedrigen Fees erlaubt er auch größere und ja, er optimiert eben dafür, keinen Change zu erzeugen, also kein Wechselgeld.
Weil es gibt ja, soweit ich weiß, auch Strategien, wo man sagt, okay, man möchte das Wechselgeld in der gleichen Größenordnung haben wie die Empfängerzahlung, um quasi die Identifikation des Wechselgeldes zu erschweren.
Das habe ich mir in meiner Masterarbeit damals ein wenig angeguckt, aber das hat dann nicht wirklich für gute Ergebnisse gesorgt. Und zwar ist, glaube ich, damit das größte Problem. Die Idee ist jetzt, dass man einerseits natürlich diesen Privatsphäregewinn hat und dann andererseits, dass man Stücke erzeugt, die ähnlich groß sind wie das, was man sonst so ausgibt. Aber dadurch, dass sich der Wechselkurs von Bitcoin so schnell verändert und die Fee Rates sich verändern so schnell, ist es so selten, dass dann genau diese Stücke auch wieder und die Beträge wiederkommen, dass das irgendwie nicht besonders effizient
ist. Das heißt, sollte sich mal der Preis stabilisieren auf 1 oder 2 Millionen, dann, dann wäre dieses Verfahren wieder interessant.
Ja, vielleicht. Man muss dann, das andere Problem ist natürlich, wenn du einen Betrag, sagen wir mal, du schickst 10-mal am Tag 10 Euro, ne? Und dann erzeugst du immer Outputs von 10 Euro, einen für den Empfänger und einen an dich selbst zurück. Dann musst du ja im nächsten Senden wieder Gebühren zahlen. Und du hast also jetzt dieses 10-Euro-Stück, du möchtest 10 Euro schicken, aber dann musst du noch Transaktionsgebühren zahlen. Und dann passt eben dein 10-Euro-Stück plötzlich gar nicht.
Gut, ich meine, wenn du dann 2 10-Euro-Stücke wieder nimmst, die dann zusammen auf 2 gleiche Zahlungen gehen plus Wechselgeld, dann wird halt danach, weiß ich, 10-10 geht rein und am Ende geht 9-9 oder 9,5 raus.
Ja.
Nötig halt, wenn es sich zusammenpasst.
Das ist ein bisschen komplizierter, als man auf den ersten Blick denken
würde. Ja, ich wollte nicht damit zum Ausdruck bringen, dass es einfach wäre.
Also mit Sicherheit nicht. nee, aber ja. Also generell, wir hatten ja jetzt Privatsphäre ein paar Mal angerissen, vielleicht kann ich da noch 1-2 Sachen dazu sagen. Also generell, was man tun sollte, wenn man da ein bisschen paranoid sein möchte, dann sollte man aufpassen, welche Gelder man mischt. Also Geld, das direkt von einem Exchange kommt, da weiß die Exchange ja in der Regel, wem sie das geschickt hat. Also das ist im Grunde genommen schon mal klar. Das sollte man separat halten. Dann ein Ding, das ganz andere Privatsphäre-Eigenschaften hat, ist Lightning. Bei Lightning sieht man eben nicht, wer der Sender ist. Man wurde bezahlt und der Empfänger ist ein bisschen transparenter, aber der Sender ist relativ privat. Da sieht nur der Nachbar das, was weggegangen ist und der Empfänger sieht, von welchem Nachbarn er es bekommen hat. Aber dazwischen ist nicht offensichtlich, wie das Geld geflossen war. Dann, immer wenn man Wechselgeld vermeiden kann, ist es gut aus vielen verschiedenen Gründen. Man spart Geld und es ist privater. Und man sollte auf jeden Fall vermeiden, Adressen wiederzuverwenden. Weil immer wenn man Adressen wiederverwendet, bildet man Cluster, die ganz, ganz einfach, sogar ohne irgendwelche Heuristiken, offensichtlich zueinander gehören. Und dann, sobald diese Technologie leichter verfügbar ist, dass man halt einfach Multi-User-Transactions baut, also Pay-to-End-Coin, Coin-Joins, all das wird wahrscheinlich auch noch ökonomisch sinnvoll, wenn dann Taproot zur Verfügung steht, weil es tatsächlich dann billiger sein wird, eine Coin-Joint-Transaktion zu machen, als eine Standard-Transaktion. Und dann, dann muss man ein bisschen sich umgucken und einfach aufpassen, wo man Geld empfangen hat, wo man es wieder ausgibt. Vielleicht, wenn man kann sogar, und wenn man nicht zu viele Transaktionen macht, einfach manuell bauen und überlegen, wie man es gerne gemacht hätte. Der Chris Belcher hat da einen sehr umfassenden Guide geschrieben auf dem Bitcoin-Wiki, also bitcoin.it. Den sollte man sich vielleicht mal durchlesen.
Wir haben jetzt viel über Coin Selection gehört und du arbeitest ja bei BitGo und da ist es natürlich unglaublich komplexer. Also wie sieht denn da deine tägliche Arbeit aus und wo kannst du dein Wissen dann tatsächlich mit einbringen?
Ich hatte jetzt das große Glück, dass ich da die ganze Coin Selection umschreiben durfte bei BitGo und wir haben weil alles neu und das hat aber auch wirklich sehr gute Erfolge erzielt. Also wir haben gesehen, dass es viel Geld spart bei den Kunden. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Fall gehabt mit einem Kunden, die machen ungefähr, ich glaube, ich hatte es mal so beschrieben, als ungefähr 500 empfangene Zahlungen pro Tag und 400 gesendete Zahlungen pro Tag. Und mit der neuen Coin Selection, die jetzt eben diese optimalen Input-Sets baut und fee-sensitiv ist, also bei hohen Fees kleine Transaktionen baut, bei niedrigen Fees größere Transaktionen baut, haben wir und eben vermeidet, Wechselgeld zu erzeugen, haben wir gesehen, dass nur durch das Wechselgeld sparen sie fast einen halben Block an Bitcoin-Daten pro Woche sparen. Und das ist erstmal Blockspace, den du nicht bezahlen musst, aber das ist natürlich auch global grandios, weil Blockspace, der nicht von anderen Leuten nachgefragt wird, wird dann billiger zur Verfügung gestellt für alle anderen Teilnehmer. Und dann hatten wir einen anderen Fall, da das ist eine Wallet, die schickt fast nur, also die wird einfach aufgefüllt von der Cold Wallet, also wenn immer sie wenig Guthaben hat, wird neue aufgefüllt und dann schickt sie hauptsächlich. Und da sehen wir, die haben zum Beispiel jetzt angefangen, Native Segwit Change-Adressen zu verwenden, um mehr Wechselgeld zu empfangen. Und das ist halt einfach so viel kleiner in den Transaktionen, dass sie 40-50% ihrer Transaktionsgebühren eingespart haben.
Also einfach durch die Änderung des Adressformats, oder?
Ja, genau. Also Native Segwit, da wird ja die Witness, wo die Signatur steht, wird nur zu einem Viertel eingerechnet in das Blockgewicht. Und dadurch ist, also von den Daten, die geschrieben werden, ist es ähnlich groß, aber das Gewicht, für das man bezahlt, um in dem Block confirmed zu werden, ist eben deutlich geringer.
Es gibt aber noch einige Wallets, die das Format nicht unterstützen, oder?
Das wird wirklich schnell besser gerade. Also die Bitcoin Optic Gruppe hatte ja jetzt über die letzten, glaube ich, 24, 25 Wochen einen Newsletter, der jede Woche ein bisschen das Native Segwit oder Segwit-Thema generell angerissen hatte. Und ihr Ergebnis war, dass jetzt wirklich ein Großteil der Wallets, die aktiv verwendet werden und viele der Unternehmen können inzwischen auf jeden Fall schicken an Native Segwit-Adressen, also Bash32-Adressen sollte man eigentlich sagen. Und einige können jetzt auch empfangen oder können Wechselgeld an Native Segwit-Adressen schicken. Und das führt einfach zu so einem kleinen Effizienzgewinn, der sich dann wiederum in den generellen Gebühren niederschlägt, weil Transaktionen insgesamt ein bisschen weniger Gewicht haben, dadurch ein bisschen weniger Nachfrage für Blockspace da ist, sondern generell die Fee-Rates runtergehen.
Also nur für die Zuhörer, Bash32 oder Native Segwit-Adressen, das sind die, wo BC1 vorne steht.
Genau.
Wrapped Segwit-Adressen, das sind die, wo eine 3 vorne steht. Und die ganz alten sind die, wo eine 1 da vorne steht. Und alle Wallets, die eine 1 vorne haben, da solltet ihr vielleicht das Wallet wechseln.
Ja. Bei uns ist das natürlich noch ein bisschen anders. Wir verwenden ja Multisig. Also BitGo hat nur einen von den 3 Schlüsseln. Es gibt 3 Schlüssel. Einer wird vom Kunden gehalten, einer ist Backup und einer wird von BitGo gehalten. Und wir tun dann gegenzeichnen, wenn jemand eine Transaktion senden möchte. Das heißt, wir müssen immer Multisig-Transaktionen machen. Die waren daher schon immer Pay-to-Script-Hash, also mit einer 3 vorne. Und ursprünglich waren ein Input 296 Byte. Also mit dem Legacy-Format. Und dann mit Segwit ist es runtergegangen auf 147 Byte. Und das ist dann natürlich schon, ich glaube, 44% oder so Ersparnis gewesen. Und mit Native Segwit geht es dann runter auf 105 Byte. Also von 297 Byte pro Input auf 105 Byte pro Input. Das ist halt
also fast ein Drittel im Prinzip.
Ja, es ist 65% oder so Ersparnis. Und dann lohnt sich es natürlich einfach mal das Adressformat zu wechseln, seine Deposits an Native Secret Adressen zu kriegen und dann entsprechend weniger auszugeben, wenn das ausgegeben wird.
Bezüglich diesem BECH 32, also das ist die Frage, die habe ich mir schon immer wieder mal gestellt, aber ich habe sie nie genau ergründet. Und zwar das Volumen an sich, okay, warum wird es tatsächlich geringer? Oder bekommt man eigentlich nur einen Rabatt, aber das Volumen wird gar nicht wirklich geringer? Also das dann in den Block reingeschrieben wird.
Da muss man unterscheiden zwei verschiedene Sachen, nämlich die tatsächliche Zahl an Datenbytes und das Gewicht, das es für den Blockweight hat. Die Datenbytes von einer Native Secret Transaktion sind ungefähr genau gleich wie von einer Legacy Input. Aber die Witness zählt nur zu einem Viertel zum Gewicht. Und die Witness hat eben die Signatur, um konkrete Zahlen zu nennen, bei einer Pay-to-Public-Key-Hash-Input, die ist 148 Bytes und 72 Byte davon sind die Signatur, also fast die Hälfte. Und bei der Pay-to-Witness-Public-Key-Hash, also das Äquivalent mit Native SegWit, da ist die Signatur immer noch genauso groß, aber sie zählt eben nur als 18 Byte, weil sie nur zu einem Viertel reinzählt. Das heißt, die Datenmenge, die geschrieben wird, ist fast genau gleich groß, aber das Blockgewicht ist geringer. Das heißt, du kriegst einen Rabatt, aber du kriegst diesen Rabatt, weil eben die Witness auch nicht, die musst du nur einmal lesen, dann kannst du sie wegschmeißen, wenn du nicht einen Archivnode betreibst. Also wenn du die Transaktion später anderen Leuten zur Verfügung stellen willst, brauchst du natürlich die komplette Transaktion. Wenn du es nur einmal ausrechnest, um für dich selbst die Blockchain validiert zu haben, dann kannst du eben effektiver prunen und diese Daten, die du dann nicht mehr vorrätig halten musst, die kriegen einen Rabatt.
Aber das heißt aber effektiv, dass die Blöcke dadurch ja dann größer werden, weil durch den Rabatt quasi mehr reinschreiben darf, als ich es davor durfte.
Korrekt. Und das ist, wie SegWit ein Block Size Increase ist. Also wir können mit SegWit jetzt, wir hatten schon ein paar Blöcke, die waren so 2,2 Megabyte. Wenn SegWit voll ausgenutzt werden würde, könnte es vielleicht sogar gegen 2,7 Megabyte gehen. So wurde der Block tatsächlich, oder die Kapazität wurde vergrößert so. Man kann mehr Transaktionen unterbringen, wenn man Standardtransaktionen vergleicht der verschiedenen Formate. Aber es werden tatsächlich auch mehr Daten hin und her geschickt, aber effizientere Daten.
Noch eine Frage zu Bitcoin an und für sich. Du hast jetzt gesagt, dass du die Coin Selection angepasst hast oder komplett neu verfasst hast. Was sind sonst deine Aufgaben bei Bitcoin? Also womit beschäftigt sich jemand, der die ganze Zeit an Bitcoin arbeitet?
Ja, das ist, ich bin Glückspilz. Ich darf tatsächlich viel an Bitcoin arbeiten. Wir sind jetzt groß genug geworden, dass wir eben doch genug Mitarbeiter haben, dass die anderen Themen dass wir uns einen Experten für Bitcoin leisten können. Und ich bin verantwortlich für die Bitcoin-Integration, Litecoin-Integration, die Forkcoins von Bitcoin. Und wenn jetzt zum Beispiel Bitcoin Cash mal wieder hart folgt, dann koordiniere ich, dass wir upgedatet sind auf die richtige Version. Wenn wir Fee Estimation irgendwelche Verbesserungen umsetzen, dann überlege ich mir, was da wichtig ist. Ich gehe auf die Bitcoin-Entwickler-Treffen manchmal, um so ein bisschen zu hören, was gerade ansteht. Wir hatten ein Lightning-Projekt, das braucht noch eine Weile, bis es rauskommt, aber da bin ich der Projektleiter. Solche Sachen kann ich dann da machen.
Und wie viel von dem ist tatsächlich, dass du am Code arbeitest und wie viel ist rechtliches Gedöns? Davor haben, glaube ich, immer viele Angst.
Ja, wir haben zum Glück ein paar Anwälte. Also ich muss mich nicht mit dem rechtlichen Gedöns rumschlagen. Wenn ich mit der Presse wie euch reden möchte, muss ich mal das abklären mit verschiedenen Leuten, was ich sagen darf und nicht sagen darf. Ja. Aber sonst bin ich zum Glück da meistens fein aus
dem Schneider. Ja, eh auf Deutsch. Das können Sie gar nicht nachprüfen, was alles erzählt wird.
Ja, aber wenn ich jetzt hier irgendwelche Geheimnisse verrate, dann kommt das schon irgendwann rum, glaube ich.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du nebenbei auch bei Bitcoin Stack Exchange Moderator bist. Mhm. Was ist so dein Eindruck, was sind so die größten Missverständnisse, die immer wieder auftauchen? Fällt dir da spontan was ein?
Wir kriegen einfach nur ganz oft Fragen, die über neue Coins sind, und wir haben jetzt tatsächlich vor einer Weile endlich die Thematik, also die Themenauswahl, die wir abdecken wollen auf der Seite, so eingeschränkt, dass wir wirklich nur noch Fragen, die mit Bitcoin zu tun haben, zulassen. Und das hat die Qualität der Fragen ein bisschen erhöht. Was immer wieder kommt, ist: Hey, ich bin neu hier, ich möchte Miner werden, ich möchte schnell reich werden. Kann ich mit meinem Computer jetzt ganz viel Bitcoin drucken? Das ist natürlich schon lange abgefrühstückt.
Ja.
Sonst, wir kriegen, ich glaube, die häufigste Frage im letzten Jahr war so: Hey, ich habe Bitcoin an eine Bitcoin-Cash-Adresse geschickt oder umgekehrt. Mhm. Da hatten wir ein paar Fragen, da haben wir viele Antworten zugeschrieben. Sonst, wir kriegen immer mal wieder interessante Fragen so zu neuen Protokollgeschichten. Wir möchten uns eigentlich auch sehr gerne auf die technischen Aspekte von Bitcoin fokussieren. Also manche unserer Leute, die am meisten beitragen, sind auch sehr involviert in der Bitcoin-Core-Entwicklung. Das heißt, wenn man wirklich eine Frage hat, wie funktioniert was zu Bitcoin? Was genau macht dieses Protokoll-Update? Wie kann ich mich einbringen in BIPs? Oder wie implementiere ich das richtig? Worauf muss ich achten? Warum funktioniert das nicht? Das sind so die Fragen, die wir gerne hätten. Und sonst, man findet halt auch vieles einfach direkt auf Google, wenn man die richtigen Suchwörter eingibt, landet man bei uns und kriegt hoffentlich eine
Antwort. Und ist es thematisch vor allem Bitcoin oder sind jetzt auch die Projekte wie Lightning oder so dann stark involviert?
Lightning hat eine ganze Menge an Fragen und Antworten jetzt auf unserer Seite, könnte aber noch ein bisschen mehr Experten haben, die Antworten schreiben. Also der Rene Pickard hat unglaublich viele Antworten geschrieben bei uns. Shoutout. Die anderen Lightning-Mitarbeiter, der Christian Decker war früher sehr aktiv, der ist jetzt in letzter Zeit, der könnte mal wieder ein wenig mehr machen, ne? Das ist fast ein bisschen. Und aber generell, wir haben eine ganz gute Auswahl von Experten, auch Leute, einfach frühe Nutzer, die sich wirklich auskennen, die dann sich die Zeit nehmen, um Leuten weiterzuhelfen. Also das funktioniert ganz gut. Und ich glaube, bei Lightning kommt auch einfach noch nicht so viel, weil die eine sehr, sehr aktive Slack-Community haben, wo sie auch wirklich direkt den Leuten helfen und dementsprechend dann das leider nicht bei uns landet, wo vielleicht dann die Zukunft auch die Leute das nachlesen.
Aber prinzipiell kann ja jeder mitmachen, also auch wenn das jemand hört und glaubt, der kann auch wenn es die einfachen Fragen sind, ja, man muss ja gleich immer die hochkomplizierten Sachen beantworten können, aber einfach da mithelfen und es unterstützen und einfach dadurch seinen Beitrag leisten, auch wenn es die einfachen Sachen sind, das hilft auf jeden Fall immer.
Ja, auf jeden Fall. Also viele Leute übersehen auch, gerade wenn du schon nur sagst, hey, die Frage finde ich interessant und dann tust du die upvoten oder das ist ja ein Unsinn, was macht denn der da? Und das Downvotes, das hilft uns schon, weil dann auf der Frontpage, da stehen die Beiträge, die meisten Upvotes haben erstmal, wenn irgendwas noch nicht beantwortet wurde, aber 5 Upvotes hat, dann wird das garantiert jemand sehen und mal beantworten. Also selbst wenn man noch nicht aktiv Fragen oder Antworten schreibt, einfach nur zu voten, hilft uns extrem weiter. Und dann, wenn man anfängt, Fragen zu stellen, das Schlimmste, was mal passiert, ist, dass jemand andere Tags, also die Frage anders einsortiert oder den Titel anpasst, damit er besser zum Inhalt passt oder sowas. Und im Zweifelsfall gab es die Frage schon, dann wird es als ein Duplikat geschossen. Dafür kriegt man dann vielleicht gleich Zugang zu 3 oder 4 Antworten zum gleichen Thema. Also da braucht sich keine Angst zu haben, einfach mal reinschreiben, was man denkt.
Und ich finde, das hat einen ganz wichtigen Punkt. Wir hatten zu Beginn, als wir mit dem Podcast gestartet haben, immer wieder die Frage an unsere Gäste, wo beliehst du dich? Wo haben wir uns belesen? Wo haben wir was gefunden? Und wir hatten immer wieder die Antwort, die Informationsflut ist einfach zu groß. Bei Reddit blickt man gar nicht mehr durch, finde ich. Twitter ist auch gut, aber nicht in dem Sinne umfangreich. Und ich glaube, dass Bitcoin Stack Exchange schon sehr, sehr hilfreich, auch mit qualitativ hochwertigen Antworten und auch zu technischen Fragen, dass man sich da, wenn man sich da mal durchwühlt oder Stück für Stück die Fragen durchliest, dass man dort einen sehr, sehr guten Fundus an Antworten hat.
Ja, sonst gibt es noch den Bitcoin Developer Guide auf btcinformation.org oder bitcoin.org, aber die Seite hat sich gespalten vor einer Weile. Der David Harding hat da unglaublich viel Content zur Verfügung gestellt. Der hat alles aufgeschrieben, wie Bitcoin funktioniert. Reddit war ich früher mehr aktiv, das hat mich dann irgendwann nicht mehr so interessiert. Aber auf Twitter kriegt man halt mit, was gerade so vor sich geht. Da ist man am Puls der Zeit. Aber das geht nicht so tief in der Regel. Ja. Auf Bitcoin Stack Exchange kann man wunderbar die Fragen stellen, wo man wirklich gerne eine fundierte technische Antwort möchte. Und also manche von unseren Hauptantwortern sind zum Beispiel Andrew Cho und Peter Welle, also zwei Bitcoin Core Contributor. Und das heißt, wenn man da wirklich mal eine hochtechnische Frage hat, kriegt man trotzdem eine Antwort.
Das ist schon mal ein guter Hinweis. Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage an dich, und zwar, welche Meinung hat sich bei dir über Bitcoin über die Jahre verändert, einmal verändert, mehrfach verändert? Gab es da irgendwas, was du zu einem bestimmten Zeitpunkt wie du was in einer bestimmten Richtung gesehen hast, wo du denn dich weiter belesen hast oder über die Zeit dann anders darüber gedacht hast und dann wieder ein Jahr später nochmal drüber anders gedacht hast? Gab es sowas bei dir?
Auf jeden Fall, ja. Also ganz am Anfang habe ich durch die rosa-rote Brille gesehen und habe gedacht, dass über Nacht sich alles verändern würde, dass das neue Weltgeld ist und wir überall mit Bitcoin bezahlen werden. Und ich bin hochbegeistert in 2013 irgendwo zu einem Eiscreme-Laden gegangen, der Bitcoin genommen hat, um dort Eiscreme mit Bitcoin zu kaufen. Das war sehr teuer im Nachhinein. Aber das war auch cool. Also ich meine, das war schon, ich würde es wieder tun wahrscheinlich, ja. Also ich hatte definitiv, ich habe zum Beispiel Gavin Andreessens, was war das, Bitcoin Classic Proposal, habe ich Korrektur gelesen für ihn damals. Das hat schon Sinn gemacht für mich, dass man die Blockgröße vergrößern musste. Ich hab die Argumentation zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht verstanden gehabt. Ich habe da auch noch eine Antwort auf Bitcoin Stack Exchange, diese ganze Thematik groß zusammenfasst. Und wenn ich das heute lese, denke ich, ach, das sehe ich doch deutlich anders inzwischen. Und dann bin ich halt hier nach Silicon Valley gezogen und habe jetzt direkten Zugang gehabt, einige Jahre zu einigen Bitcoin-Entwicklern, die ich regelmäßig sehe, mit denen ich quatschen kann. Und dann kriegt man einfach, wenn man wirklich die sehr, sehr, sehr durchdachten Meinungen von diesen Menschen, die sich seit einer Dekade mit diesem Thema auseinandersetzen, hört, dann muss man einfach irgendwie mal anfangen, anders drüber nachzudenken. Und dementsprechend, also ich denke mal, mit Lightning jetzt wiederum haben wir ein ähnliches Problem. Leute sagen halt, Lightning ist kostenlos, Lightning wird überall und immer verwendet werden können. Und ich glaube, ich bin einfach deutlich besser darin geworden, die Limitationen von solchen Sachen zu sehen und vielleicht ein bisschen hype-resistenter. Aber also ich meine, es ist immer noch eine super faszinierende Technologie für mich. Ich arbeite ja jetzt seit ein paar Jahren Vollzeit dran. Ich hatte vorher unglaublich viel Zeit in Bitcoin Stack Exchange, vielleicht so bestimmt 10 Stunden plus jede Woche drüber gelesen, geschrieben. Und dementsprechend, also es ist jedenfalls immer noch super faszinierend. Ich denke nur, dass es ein viel kleineres, oder es wird viel länger dauern, es wird viel subtiler sein, wie sich Sachen verändern. Es wird durchaus vielleicht hier und da weitreichende Einflüsse geben, wenn sich einfach ändert, wie das Geld komplett funktioniert. Falls Bitcoin wirklich die Grundlage von einem neuen Weltgeldsystem wird, könnte das zum Beispiel diesen Konsumerismus ein wenig dämpfen, weil halt einfach, wenn dein Geld in der langen Zeit nicht an Wert verliert, sondern an Wert steigt, das doch dein Verhalten beeinflussen könnte.
Also sogar wird.
Okay. Also bist du nicht mehr verliebt.
Doch, doch, also ich meine...
Die Schmetterlinge im Bauch sind weg.
Ich verbringe immer noch...
Das ist nur noch die richtige Liebe.
Nein, ich habe keinen Crush mehr. Ja, genau. Ich habe keinen Crush mehr. Ich bin nicht mehr total rosa-rot verliebt blind, sondern ich sehe es jetzt und ich liebe es immer noch. Ich finde es immer noch das spannendste Ding, mit dem ich mich liebe.
Das sind doch schöne Schlussworte. Wie kann man dich denn erreichen? Also ich denke, viele der Hörer sind mir jetzt auf dich aufmerksam, denken, hey, das ist ja ein cooler Typ, der hat interessante Sachen. Wie erfährt man mehr von dir oder wie kann man auch auf dich zukommen, wenn man Fragen hat oder wie sieht es denn aus?
Wenn ihr irgendwann mal in der Verlegenheit sein solltet, in Kalifornien zu sein, kommt vorbei, trinkt ein Bier, kommt zu unserem Meetup. Es gibt hier echt viele coole Bitcoin-Meetups in der Stadt, ein Social-Meetup und für Entwickler auch. Wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, ich bin Murchandamus auf Twitter, leider viel zu viel auf Twitter. Und ich habe auch einen oder zwei Medium-Artikel geschrieben, aber sonst ja. Ja, auf Bitcoin Stack Exchange. Wenn ihr eure Fragen stellt, bin ich wahrscheinlich der, der dann die richtigen Labels draufpackt und vielleicht den Titel editiert.
Kann man so einen kleinen Gruß noch mit reinstecken.
Ja.
Machst du auch was auf Deutsch oder bist du grundsätzlich eher im englischen Raum unterwegs?
Ab und zu auf Twitter, sonst ja, eigentlich nicht so viel. Also quasi auf Anfrage.
Okay. Bist du ein Konferenzgänger? Findet man dich auf irgendwelchen Konferenzen in nächster Zeit?
Ja, wobei ich muss zugeben, das erste Jahr war das grandios, endlich ein Gehalt und also ich war ja vorher Student und da habe ich viele Konferenzen aufgesucht, ich bin sehr viel gereist, aber in Kalifornien ist man dann doch sehr weit von Deutschland weg. Das ist Tür zu Tür dann 15 bis 18 Stunden.
Ja.
Und da ich war auf ein, zwei Veranstaltungen, ich war auf dem CCC, da hatte ja Honigdachs mich mit auf dem Podcast. Aber ich glaube, jetzt in nächster Zeit bin ich eher ein bisschen reisemüde. wenn man hier in der Gegend ist, auf jeden Fall. Vielleicht New York oder so erreiche ich noch. Jetzt Lightning schaffe ich, die Lightning Conf schaffe ich jetzt zum Beispiel leider nicht.
Schade. Okay. Ja, gut. Simon, wo können die Leute was über uns erfahren?
Ja, wie immer natürlich bitcoin-tim.de. Da gibt es natürlich auch diesen Podcast, den, wenn er nicht über irgendwelche Player anhört, könnt ihr da auch noch nachschauen. Da haben wir auch noch ein paar zusätzliche Informationen. Wir haben unser Meetup in Ulm, jeden dritten Donnerstag im Monat, also auch jetzt, nächste Woche, je nachdem, wann ihr es anhört.
Ja.
Und ansonsten, ja, Twitter-Handle, Turmim.
Ich glaube, das ist
ja,
noch
wir wollten es ändern. Noch ist Turmim. Schauen wir mal. Aber ja, genau.
Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, Merch, für den super wertvollen Input, für diesen super langen Podcast.
Danke auch von vielen meiner Dank, Seite, Simon. Marc.
Danke an alle.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich hattet. dass ich hier sein durfte, meine ich. Das ist das Schlimmste daran, in Kalifornien zu leben. Man sagt komische Sachen.
Ja, mein Gott. Dann alles Gute dir und an alle Hörer. Noch einen schönen Abend aus unserer Sicht, aber dann für euch wahrscheinlich was auch immer, zu welcher Tageszeit ihr seid. Tschüss.
Ja. Ciao, ciao.
Ciao, super, danke.